Fässern zu beliefern. Eine Vendetta war entstanden, so tief verwurzelt, dass niemand außer den Männern, die sie führten, die Ursache für sie kannte. Es kümmerte auch niemanden. Eine Fehde war eine Fehde und sie hatte in letzter Zeit immer mehr Gewalt und Blutvergießen in den Straßen von Verona ausgelöst.
Da, Gregorio, da drüben ist er. Bei der Statue der Madonna, siehst du? Das fette Montagu-Schwein Abraham mit seinem Freund.
Aha.
Los, geh rüber und hau ihm einen aufs Maul. Er hat's verdient.
Die Marangona genannte Glocke im Torre dei Lamberti hatte gerade die volle Stunde geschlagen. Es war 9 Uhr früh, an einem geschäftigen Montagmorgen auf der Piazza Erbe. Früher Veronas kaiserlich-römisches Forum, jetzt der Marktplatz. Es wimmelte von Leuten, die an den Ständen um Fleisch und Fisch, Käse und Obst feilschten, um billigen Wein und noch billigeres Bier. Im Schatten der Kolonnaden lauerten 2 junge Männer, Samson und Gregorio, Diener im Hause Capulet. Der erste war ein dürrer Küchenjunge von 17 Jahren, der zweite Bastard eines Priesters aus Padua, ein großer, kräftiger Stallbursche. Auf der anderen Seite der Piazza, gerade noch sichtbar durch die Stände hindurch, bewegten sich 2 weitere Figuren über den Markt. Ähnliches Alter, ähnliche Erscheinung, der eine klein und dünn, der andere dicklich und verträumt. Diener im Hause Montagu. In den Kappen der Capulets steckte eine scharlachrote Feder, in denen der Montagus eine blaue. Nicht, dass sie Abkömmlinge der beiden Häuser waren, sie waren nur Bedienstete, die den gleichen geborgten Hass teilten und nicht danach fragten, warum.
Na, ich weiß nicht. Die Händler sehen uns schon böse an. Sie wollen keinen Ärger bei ihren Geschäften.
Ah, du hast doch gehört, was die verdammten Montagu-Burschen letzte Woche mit unserer Küchenmagd getrieben haben.
Lucia ist eine dumme Gans. Sie hätte in der Küche bei ihren Töpfen bleiben sollen, anstatt sich in den dunklen Ecken der Sotoriva herumzutreiben. Kein Wunder, dass die leichtes Spiel mit ihr hatten. Außerdem haben die Nachtwächter gemeint, dass sie sich nicht gerade gewehrt hat. Die blöde Kuh haben schon so einige rangenommen. Du zum Beispiel.
Ist doch kein Grund, die Schweine deswegen damit davonkommen zu lassen.
Ach, lass. Wir sollen auf dem Markt Essen für den Ball heute Abend besorgen. Der Herr wird nicht glücklich sein, wenn wir mit leeren Händen zurückkehren.
Erst verdreschen wir die Burschen und dann gehen wir rüber zu ihrem Palazzo. Die erste, die aus der Montagu-Küche rauskommt, gehört mir. Außer sie ist hässlich, dann darfst du ran.
Das mit den Mädchen ist schon recht. Marschall Escalus stört sich daran nicht, aber eine Schlägerei...
Nein, die sollen ruhig wissen, wer hier das Sagen hat. Machst du nun mit oder nicht?
Gregorio klopfte mit der Hand auf seine Tasche. Wie alle jungen Veroneser ging er gut bewaffnet aus dem Haus. Er trug ein einfaches Messer dort, wo es immer schnell greifbar war, und hatte einen Schlagstock um die Hüfte gebunden.
Ich hasse die Mistkerle auch, das weißt du ja. Aber wie gesagt, Escalus hat das eine Auge, das er hat, direkt auf Burschen wie uns gerichtet. Der Marschall hasst Schlägereien. Und ich habe keine Lust auf das Verlies oder Schlimmeres. Nur weil wir bei dem dreckigen Montagu-Abschaum für blaue Flecken und einen Brummschädel sorgen.
Machen wir es eben schlau und sorgen dafür, dass Sie anfangen. Dann haben wir uns nur verteidigt. Das ist jedermanns Recht. Und Escalus wird es uns nicht absprechen.
Er grinste und zeigte ein bemerkenswert lückenhaftes Gebiss.
Ja, so geht's.
Samson zwinkerte Gregorio zu und biss sich auf den Daumen. Es war die älteste, dümmste Geste, die sie kannten. Und es hieß, schon die alten Römer hätten das gemacht, wenn sie eine Schlägerei provozieren wollten.
Na dann los.
Du zuerst.
Bei dem Mädchen, meinst du?
Nein, bei der Prügelei. Du bist der Größere. Du gehst voraus. Ich bin direkt hinter dir.
Ach, lass.
Au, das hat wehgetan.
Tut mir leid, mein Freund. Aber wir sollten eigentlich Sachen für den Ball heute Abend besorgen. Es wird Ärger geben, wenn da etwas schief geht. Capulet wird uns eigenhändig bestrafen. Und wir wissen ja, was er mit seiner Peitsche anstellt. Ich sag dir was. Nächste Woche, wenn wir mehr Zeit haben. Und...
Eine ihnen bekannte Gestalt bewegte sich durch die Menge. Ein großer junger Mann. Etwa in ihrem Alter. Aber ein Aristokrat. Das sah man an seinen Kleidern und seinem Benehmen. Hochmütig blickte er über die einfachen Leute hinweg, als ob er ihren Gestank kaum aushielt.
Sieh mal, wenn das nicht mal der geliebte Neffe unseres Herrn ist. Genau der Kerl, den man in so einem Moment sehen will.
Ich habe gehört, unser edler Tybalt hat einen Schreiber zum Krüppel gemacht, der nichts weiter getan hatte, als ihn aus Versehen auf der Straße anzurempeln. Vor einem Monat oder so.
Das stimmt. Ich war dabei und er hat mich gut bezahlt, dass ich nichts verrate. Im Januar hat er unten bei den Bordellen in der Sotoriva einen Laufburschen für sein loses Mundwerk abgestochen.
Tybalt gibt sich mit den Dirnen dort ab?
Er mag nur Mädchen, die er bezahlt. Eine teure Angelegenheit. Der alte Herr musste eine hübsche Summe hinlegen, um ihn aus Escalus Fängen zu befreien, nachdem er den armen Kerl ermordet hat. Aber nichts kann Tybalt Capulet aufhalten, was?
Besonders nicht, wenn Montagus in der Nähe sind.
Also, das wird lustig.
Julia war das einzige Kind von Luca und Bianca Capulet, 16 Jahre alt. Ein offenes, gescheites Mädchen. Ein guter Fang, sagten die Leute, das hübscheste Mädchen der Stadt. Ihr glattes, blondes Haar fiel ungezähmt auf ihre Schultern, ein aufmerksames und intelligentes Gesicht umrahmend, dessen Ausdruck von einem Augenblick zum anderen von engelshaft zu spitzbübisch wechseln konnte. Sie war im Palazzo der Familie an der Adige aufgewachsen, zufrieden hinter den hohen Steinmauern, die ihn auf allen vier Seiten beschützten, wie eine kleine Festung. Der Wohnbereich lag im Inneren des Gebäudes, mit einem Hof nach vorne und einem von Blumenrabatten gesäumten Küchengarten und einer Obstwiese in Richtung der schnell fließenden Adige auf der Rückseite. Wie alle guten Veroneser Herrenhäuser wurde das der Capulets von einem Turm beherrscht. In diesem Fall dem vierthöchsten der Stadt. Der dritthöchste gehörte den Montagus. Luca Capulet hatte vor, dies eines Tages zu ändern.
Wann können wir nach Florenz, Mutter? Mutter?
Wir werden sehen.
Wir werden sehen bedeutet meistens nein.
Dein Zimmer sieht immer schlimmer aus. So ein Durcheinander ist Zeichen eines verwirrten Geistes.
Florenz.
Wir sind doch erst vor 3 Tagen aus Venedig zurückgekehrt. Die Bücher, die wir dir gekauft haben, liegen überall herum.
Von der Tür bis zum Fenster lagen sie, verstreut wie Herbstblätter. Die meisten geöffnet und voll von Eselsohren und Gekritzel.
Du musst aufräumen. Ich komme kaum durchs Zimmer, ohne auf einen alten griechischen Philosophen oder einen zweifelhaften römischen Historiker zu treten.
Es sieht vielleicht unordentlich aus, aber das ist es nicht. Jedes Buch liegt aus einem bestimmten Grund da, wo es liegt. Also ich weiß genau, wo alles ist.
Ach, wirklich? Und was befindet sich jetzt unter meinem Fuß?
Die Briefe von Plinius dem Jüngeren. Du solltest den Teil lesen, wo er den Ausbruch des Vesuvs beschreibt. Sehr aufregend. Flammen schießen in den Himmel, Grauen und Tod herrschen überall. Sein Onkel starb dort. Wahrscheinlich in einem Lavastrom mitgerissen. Was für ein Tod. Siehst du, ich hatte recht. Florenz. In der Brancacci-Kapelle, dort gibt es Fresken, von denen ich gelesen habe. Von Adam und Eva. Alle haben sie schon gesehen und sagen, sie sind wunderbar. Erst sieht man die beiden vor dem Sündenfall im Garten Eden. Und dann, nachdem sie in die Welt kommen, wie wir sie kennen, und sterblich werden, genau wie wir und...
Eins nach dem anderen. Hast du über die Gemälde nachgedacht, die wir dir in Venedig gezeigt haben?
Venedig...
Diese Gemälde mochte Julia tatsächlich sehr. Während ihr Vater mit seinen Weinen handelte, hatte ein etwas aufdringlicher Gondoliere sie und ihre Mutter nach Castello, zu einem hohen Gebäude gerudert, der Heimat einer Bruderschaft, die sich die heilige Ursula als Schutz...